NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Heute diskutieren wir in der Redezeit unser Verhältnis zur Türkei, zu den Menschen dort, aber auch zu den Türken bei uns und vor allem auch das Verhältnis zur aktuellen Regierung mit Präsident Recep Erdogan. Wir fragen scharfe Töne aus Ankara. Wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Die kostenlose Telefonnummer für Sie zum Mitreden ist wie immer die 08000 4417 77 08000 4417 77. Scharfe Töne aus Ankara. Wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Ja, was ist das für eine Verbalschlacht, die sich die türkische mit der deutschen Regierung derzeit liefert? Nachdem sogenannte Wahlkampfauftritte von türkischen Vertretern in deutschen Städten von offiziellen Stellen aus Sicherheitsgründen abgesagt wurden, sprach Staatspräsident Erdogan von Nazi-Methoden. Seine Minister pflichteten ihm bei, zweifelten am Demokratieverständnis der deutschen Regierung und mahnten mehr Benehmen an. Vorher schon war aber der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel mit zweifelhaften Unterstellungen verhaftet worden. Er sei ein deutsch-kurdischer Agent, hieß es aus Ankara. Wie soll das weitergehen? Cool bleiben und aussitzen, wie es offensichtlich unsere Regierung zurzeit tut? Heute Abend jedenfalls gab es so eine Art Friedensangebot, denn der türkische Außenminister Çavuşoğlu sprach dann doch in Hamburg, nicht wie geplant in einer großen Halle, denn die wurde wegen technischen Brandschutzes, fehlenden am Brandschutzes gesperrt, sondern in der Residenz des türkischen Konsulats in Hamburg-Uhlenhorst. Helene Buchholz war für uns da, ist noch für uns da mit dem Ü-Wagen. Ja, Frau Buchholz, wir haben ja vorhin in den Nachrichten schon gehört, also sehr versöhnlich hörte sich das nicht an, aber gab es zwischen den Zeilen vielleicht doch noch so ein Angebot an die Deutschen, dass man gesagt hat, wir sind doch eigentlich freundschaftlich verbunden?
Also als versöhnlich würde ich das tatsächlich nicht bezeichnen. Er hat sich indirekt beschwert, die Deutschen würden sich einmischen. Zumindest hat er gesagt, er oder auch die türkische Regierung würde sich niemals in die Politik anderer Länder einmischen. Das hätten sie nie getan. Und sie würden es auch erwarten, dass sie das, also das, sie würden auch erwarten, dass Deutschland sich daran auch hält und sich nicht in die Politik von anderen einmischt. Er hat Werbung gemacht für die Türkei, hat zu seinen Landsleuten gesagt, die da waren, um ihn zu bejubeln. Sie sollen Urlaub in der Türkei machen, sie sollen ihre Nachbarn mitbringen, sie sollen zeigen, wie toll das Land ist, und hat ganz viele Infrastrukturmaßnahmen in der Türkei angekündigt, die Türkei noch toller, größer und besser machen sollen.
Was waren das denn für Menschen, die da jetzt hingekommen sind?
Das waren wirklich nur Anhänger. Also es war es waren Gegendemonstranten da, die waren aber in einer Straßensperre. Die konnten da nicht rein. Es waren handverlesene Gäste. Es hat ja jetzt eben auch in der Residenz dieses türkischen Generalkonsuls stattgefunden. Also eher eine Privatveranstaltung. Mhm. Die Halle, die er ursprünglich gemietet hatte oder die Veranstalter gemietet hatten, die konnten sie ja nicht nutzen. Da wollte er vor mehreren hundert Leuten sprechen. Sie haben offenbar keine vergleichbare Halle so schnell finden können, um das stattfinden zu lassen. Und jetzt diese Privatveranstaltung war wohl mehr so ein Zeichen, ich lasse mir das nicht verbieten, ich komme und es findet statt. Aber es waren wirklich nur Anhänger da und es waren nur handverlesene Gäste und jemand anders konnte da nicht rein.
Blieben denn die Demonstrationen weitgehend friedlich?
Die Demonstration war friedlich. Die Gegendemonstranten, das waren auch vielleicht nur so 200 Leute ungefähr, die sind da ja auch nicht direkt hingekommen. Die standen an einer Straßensperre, haben eine Kundgebung abgehalten. Aber es war so viel Polizei da, die war mit 600 Schaften im Einsatz. Die hat die Straßen hier abgesperrt, sodass die überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, diese Veranstaltung in irgendeiner Form zu stören.
Was macht Çavuşoğlu jetzt als nächstes?
Der ist inzwischen wieder weg. Der bleibt ja nicht über Nacht in Hamburg. Der ist auf dem Weg nach Berlin und wird da eben sich morgen mit seinem Amtskollegen Gabriel treffen.
Helene Buchholz, vielen Dank nach Hamburg, nach Hamburg-Uhlenhorst, dort, wo heute der türkische Außenminister Çavuşoğlu denn doch gesprochen hat, zu etwa 300 Anhängern, wie wir gerade gehört haben. Ja, diese Werbeveranstaltungen oder diese Wahlkampfveranstaltungen, wie immer man die auch nennen mag, sind natürlich äußerst umstritten. Es gibt einige Länder, die haben generell gesagt, wir wollen das bei uns auf unserem Boden gar nicht haben. In Deutschland ist die Meinung sehr zwiegespalten in der politischen Richtung. Da gibt es einige, die sagen, ja, wir könnten das ja möglicherweise sogar auch verbieten. Es gibt ja Möglichkeiten, juristische Möglichkeiten, diese sind durchaus vorhanden, aber die Bundesregierung hat bisher gesagt, wir wollen natürlich nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, wir wollen durchaus unsere Demokratie hier auch zeigen und natürlich dürfen auch türkische Minister bei uns ihre Reden halten und mit ihren Landsleuten sprechen, aber trotzdem wollten wir natürlich von Ihnen mal hören, wie sehen Sie das, Wahlkampf-Werbeauftritte bei uns in Deutschland?
Also an sich finde ich das schwierig, wenn ausländische Politik hier in Deutschland Wahlkampf macht, gehört irgendwie nicht hierher, auf der anderen Seite gibt es ja, finde ich, schon noch wahlberechtigte Türken, die sollten dann vielleicht auch Zugang haben zu Wahlkampf.
Wenn das dann allerdings zu so Propagandaveranstaltungen verkommt, dann finde ich es irgendwie seltsam.
Es ist halt schade, dass immer selektiert wird. Ja, das soll in Deutschland stattfinden und der Politiker darf nicht nach Deutschland.
Wir sind ein Land mit freier Meinungsäußerung und auch wenn die Meinung, die Politiker aus der Türkei haben, vielleicht nicht unserer entspricht, sollen wir denen trotzdem das Recht gewähren, hier Wahlkampf zu machen.
Das Problem ist einfach, dass die türkischstämmigen Menschen irgendwie auch dann schwierigeren Zugang zu den deutschen Problemen haben. Also wenn man die türkische Politik sich vor Augen führt, finde ich das überhaupt nicht verhältnismäßig, was gerade so über Deutschland gesagt wird.
Das ist übertrieben. Das ist natürlich auch, weil man weiß, der Nazi-Vergleich geht da immer. Aber das würde ich gar nicht so ernst nehmen.
Das müsste man jetzt nicht so hart ausdrücken, aber ich finde, da steckt schon ein bisschen Wahrheit drin. Weil warum werden die einfach abgesagt?
Scharfe Töne aus Ankara. Wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Diese Frage wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Natürlich geht es auch um diese Wahlkampfauftritte, bei denen man immer fragen muss, ist das Wahlkampf oder sind das Werbeauftritte für dieses neue Präsidialsystem, über das abgestimmt wird. Die Meinungen hatte Kira Meyer gesammelt für uns. Wenn Sie eine Meinung zum Thema haben, rufen Sie uns gerne an, kostenlos wie immer über die Telefonnummer 08000 4417 77 08000 4417 77. Scharfe Töne aus Ankara. Wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Dr. Lale Akgün ist Diplompsychologin und SPD-Politikerin, Autorin. Schönen guten Abend, Frau Dr. Akgün.
Guten Abend.
Ja, wie ist das zu erklären, dass plötzlich so eine Schärfe in diese Diskussion reinkommt, nachdem wir ja eigentlich in den vergangenen Jahren das Gefühl hatten, Deutsche und Türken passen eigentlich ganz gut zusammen, gehen pfleglich miteinander um und arbeiten ja teilweise auch politisch relativ eng miteinander, Flüchtlingsdeal zum Beispiel?
Nun, ich glaube, dass Erdogan leicht in Panik ist, dass das, was er vorhat, der Umbau des türkischen Staates zu einem Ein-Mann-Staat, in Gefahr sein könnte. Die Umfragen der Türkei zeigen, dass er vielleicht mit knappem Ausgang rechnen muss. Damit würde er den Umbau nicht rechtfertigen können. Deswegen versucht er hier in Deutschland und in Europa an die Stimmen der türkischstämmigen zu kommen. Und er meint, was ich für einen großen Fehler halte, wenn er hier richtig scharf auftritt und gegen Deutschland oder Niederlande hetzt, dann kann er die Leute dazu bringen, ihm zuzustimmen, ihn zu wählen. Das ist ein Scherbenhaufen, den er hinterlässt, denn diese Menschen werden, wenn er Erdogan weg ist, wieder weiter hier leben.
Christian Butgereit ist Korrespondent im ARD-Studio in Istanbul. Guten Abend, Herr Butgereit.
Ja, schönen guten Abend.
Wie ist denn die Stimmung in der Türkei? Steht die Bevölkerung tatsächlich nur so pari pari hinter dem Präsidenten und hinter seinen Ideen vom Präsidialsystem? Oder gibt es jetzt mittlerweile eine Gegenströmung, die sagt, nee, also wenn der von Deutschland so ausgegrenzt wird, dann müssen wir uns mit ihm solidarisieren?
Also es gibt natürlich diese Menschen, die sich mit ihm solidarisieren, vor allen Dingen, wenn man auf den Wahlkampfveranstaltungen ist oder auf Erdogans Veranstaltungen. Da gibt es natürlich Menschen, die jubeln, wenn er gegen Deutschland hetzt, aber das ist nicht unbedingt die Mehrheit der Bevölkerung. Es gibt auch viele Leute, die sagen, naja, ist halt ein bisschen schwierig mit Deutschland im Moment. Die Türkei ist in einer sehr angespannten Situation, aber das wird sich nach dem Referendum schon widerlegen und das Ganze ist eher eine Sache der Politik als der Bevölkerung. Aber natürlich gibt es diese beiden starken Strömungen und auch in den sozialen Netzwerken kann man es deutlich beobachten. Da gibt es Menschen, die ganz klar hinter Erdogan stehen und ihm beipflichten und andere, die sich über ihn lustig machen.
Das heißt aber im Grunde hoffen die Türken, dass nach diesem Referendum, das ja Mitte April stattfinden soll, sich alles wieder so ein bisschen beruhigen wird?
Naja, zumindest mal die Spannungen mit Deutschland in diesem Fall, die dürften sich dann wahrscheinlich erstmal widerlegen, weil es dann eben keinen Grund mehr für diese Verbalattacken gibt, zumindest wenn sie eben, wie Frau Akgün ja auch eben sagte, den Sinn haben, die Menschen zu mobilisieren, die Wähler letztendlich an die Urnen zu treiben. Dieser Zweck ist dann erfüllt. Wir müssen mal gucken, wie es nach dem Referendum weitergeht. Das hängt natürlich vom Ergebnis ab.
Attila Karabörklü ist stellvertretender Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Auch Ihnen guten Abend, Herr Karabörklü.
Schönen guten Abend, Herr Grund.
Wie sieht es in Deutschland aus? Sind die Türken hier solidarisch an der Seite ihres Staatspräsidenten oder auch gespalten, wie wir es aus der Türkei direkt gerade gehört haben?
Ja, das ist genauso, wie Herr Butgereit geschildert hat. Die türkische Community insgesamt ist auch sehr, sehr, muss man differenzieren. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen, aber man muss davon ausgehen, dass auch zum Teil 50% dagegen stimmen werden auf jeden Fall und ihre auch Stimme momentan erheben.
Haben Sie denn jetzt schon irgendwelches verändertes Verhalten feststellen müssen im Umgang der Deutschen mit den Türken hier in Deutschland? Gibt es da mittlerweile schon welche, die sagen, naja, ihr greift uns da so an oder euer Staatspräsident greift uns so an, und werden Sie da sozusagen ja ungefiltert in Sippenhaft genommen?
Ja, das kann man schon beobachten zum Teil. Mhm. Also viele sind auch gelassen, aber zum Teil natürlich sind auch viele auch geärgert über die Situation. Und die möchten auch keine Politik der Türkei hier in Deutschland haben und fühlen sich natürlich unter Druck gesetzt, ein Teil der Mehrheitsgesellschaft, und ist irritiert. Und da kommen auch zum Teil problematische Diskussionen zwischen den Menschen, was auch an uns weitergetragen wird.
Lada Akgün, ist die Reaktion der deutschen Regierung jetzt in diesem Fall angemessen, indem sie sagt, ja, also auf diesen Nazi-Vergleich müssen wir gar nicht eingehen, der diskreditiert sich eigentlich selbst und auf alles andere eigentlich auch nicht. Wir öffnen nach wie vor unsere Tore, sofern die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind. Und man hat ja das Gefühl, dass die Regierung sich ein bisschen wegduckt angesichts dieser massiven verbalen Angriffe.
Nun, ich glaube, das ist eigentlich diplomatisch, aber auch auf die lange Sicht gesehen das Beste, was man machen kann. Denn ich komme noch mal auf die 3 Millionen Türkstämme in Deutschland zu sprechen. Wenn die Regierung heute in Berlin auch die Regierung dieser Menschen ist, wird man ja auch weiterhin mit ihnen zusammenleben müssen. Man wird weiterhin für sie da sein müssen. Es hat doch gar keinen Sinn, jetzt auf einen Erdogan oder auf seine Minister einzugehen und im gleichen Ton zurückzuschießen. Das würde letztendlich wirklich der Beziehung der Menschen untereinander in diesem Land schaden. Und ich glaube, je lauter Herr Erdogan wird, desto mehr diskreditiert sich er selber. Also man kann ihn wirklich bald nicht mehr ernst nehmen. Man denkt doch wirklich, ist er noch normal oder ist er wirklich in einem Zustand, wo er nicht mehr zurechnungsfähig ist?
Christian Buttgereit, Sie beobachten die Szene ja vor Ort. Wir haben ja auch von Ihnen jetzt schon einiges gehört aus der Türkei direkt. In der Tat sind das ja Auswüchse, verbale Auswüchse, die man sich schwer erklären kann, zumindest wenn man in Deutschland lebt. Empfinden das die Türken nicht auch mittlerweile ein Stück weit so, dass sie sagen, also wir müssen uns vielleicht sogar für unseren Staatspräsidenten manchmal schämen? Also ist es vielleicht kontraproduktiv doch eher, was er da gemacht hat?
Ja, das kommt ein bisschen sehr darauf an, welche Position diese Menschen haben. Es gibt natürlich welche, die hängen Erdogan an den Lippen und halten per se alles für richtig, was er sagt. Man kann ihnen das auch gar nicht übel nehmen, weil sie ja kaum noch Zugang zu unabhängigen Medien haben. Aber andere begreifen sehr gut, was Erdogan da auch kaputt macht im bilateralen Verhältnis. Zum Beispiel Menschen, die vom Tourismus leben, Hoteliers oder Restaurants oder Taxifahrer, die haben zum Teil schon einen gepflegten Hass auf Erdogan, weil sie einfach sagen, der macht uns die Geschäfte kaputt. Ich habe es selber in Antalya neulich gehört, da sagte man mir, ja, es gibt natürlich Touristen, die kommen, wenn keine Anschläge sind, die Engländer, die Russen, denen ist das relativ egal, aber die Deutschen, die bleiben aus politischen Gründen weg, und die vertreibt Erdogan im Moment, und deshalb sind die Leute auch durchaus sauer auf ihn.
Könnte das denn dazu führen, dass dieses Referendum eher doch noch schneller scheitert, denn diese gerade geschilderten persönlichen wirtschaftlichen Umstände, die sind ja dann doch direkt vor der Haustür, und wenn er die mit solchen Reaktionen noch verschärft, dann könnte das doch tatsächlich dazu führen, dass eine Mehrheit sich zunehmend von ihm abwendet.
Also im Moment gibt es keine richtig verlässlichen Umfragen, aber die Stimmungsbilder, die man einfangen kann, sagen letztendlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Es gibt auch in der AKP, also in Erdogans Partei, Menschen, die dem Präsidialsystem sehr skeptisch gegenüberstehen. Also das ist keineswegs in trockenen Tüchern. Von daher könnte es sein, dass es tatsächlich am Ende vielleicht verloren geht. Oder wenn, das sagen auch manche Beobachter, es darauf hinausläuft, dass Erdogan verlieren würde, dass das Referendum vielleicht erstmal wieder auf unbestimmte Zeit verschoben wird.
Attila Karabürklü, Sie sehen das ja nur ein Stück weit von außen, die ganze Geschichte. Die Menschen hier, die Türken, die in Deutschland leben, Sie haben es gerade gesagt, werden jetzt mittlerweile schon so ein Stück weit auch von den Deutschen kritisch angeschaut, so nach dem Motto, was erlaubt sich euer Präsident hier mit uns? Wie ist das denn so in den letzten Jahrzehnten gewesen? Hat sich das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Türken, sagen wir mal, verherzlicht, oder war das immer so ein Stück weit eine Zweckgemeinschaft, die sich daraus erklärt hat, dass wir natürlich auf die türkischen Menschen hier auch ein Stück weit angewiesen waren, auf dem Arbeitsmarkt angewiesen waren, und gleichzeitig natürlich viele ihrer Landsleute gesagt haben, ja, wir können da gut leben, aber wir können auch gerne wieder zurückgehen und verdienen da erstmal so ein bisschen Geld.
Ja, die Situation war natürlich je Zeit ganz unterschiedlich. Also es ist ja 65 Jahre vergangen bis die ersten Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen sind. Und da gab es bis zu 80er, vielleicht Anfang 90er Jahre, war ja eher so ein Randthema, ne? Mhm. Ausländerproblematik war ein, so ein Randthema, kein zentrales Thema mehr. Aber glaube ich, ab 90er hat das dann diese Diskussion sich langsam entwickelt in Deutschland. Also wo ist denn der Platz der Migranten? Wie sollen wir die ordnen in der Gesellschaft? Gehören sie dazu oder gehören sie nicht dazu? Das war diese Diskussion in der 90er, was in Deutschland geführt wurde. Ich glaube, mit so ab 2000 hat sich auch das ganz anders entwickelt. Da auch durch das, die Verfassungs- oder Grundgesetzänderung in Deutschland das, und diese Diskussion, Deutschland ist ein Einwanderungsland und wir brauchen Einwanderer und wir müssen auch jetzt Integrationspolitik machen. Da sehen wir natürlich einen anderen Diskurs in den letzten 15 bis 20 Jahren. Und deswegen war auch das Thema, wurde ganz unterschiedlich behandelt in Deutschland, je nach Position, je nach Parteipolitik, aber auch je nach Zeitgeist, würde ich mal sagen.
Lada Akgün, gab es jemals ein herzliches Verhältnis zwischen Deutschen und Türken oder war das immer, wie ich es gerade schon gesagt habe, so eine Art Abhängigkeit voneinander in wirtschaftlicher Hinsicht? Losgegangen ist es ja mit einer sehr starken militärischen Ausrichtung im vorvergangenen Jahrhundert. Da gab es militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei, dann gab es eine sehr starke wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei. War das eigentlich jemals ein verständnisvolles, herzliches Verhältnis?
Ich würde auf die persönliche Ebene gehen wollen. Schauen Sie, ich lebe in Köln, in einer Großstadt, wo eben 40% von Jugendlichen einen Zuwanderungshintergrund haben und eben der türkische Hintergrund eigentlich selbstverständlich ist. Und da muss ich sagen, auf der persönlichen Ebene, was Herr Kalabürkli gesagt hat, würde ich bejahen, also in Bezug auf die politische Entwicklung der Integration. Aber auf persönlicher Ebene glaube ich, dass die Menschen aufeinander jetzt ganz normal zugehen. Also dieser Hintergrund, kein Mensch redet von der Partnerschaft im Ersten Weltkrieg. Die Zeiten sind vorbei. Heute sitzen die Kinder in der Schule zusammen, sie scherzen zusammen, gehen zusammen in Disco. Und das ist eine Normalität da, die man eben nicht mehr wegdenken kann. Deswegen kommt ja auch meiner Meinung nach das, was jetzt von außen reingetragen wird von Herrn Erdogan, als eine Spaltung der Gesellschaft. Das ärgert die Leute wirklich. Also ich werde von vielen angesprochen, was fällt dem eigentlich ein, hier in unser kuscheliges Leben sich einzumischen? Etwas übertrieben jetzt.
Ja, es wird ja sogar gesagt von Ministerseite, dass die Türken in Deutschland seit vielen Jahren im Grunde auch unterdrückt worden wären. Attila Karabürkli, können Sie das unterstützen oder? Oder ist das tatsächlich vielleicht so ein bisschen so, dass man auch vielleicht als Deutscher ein Stück weit immer von oben herab geblickt hat? Es gibt ja auch diesen bösen Begriff, den ich nicht wiederholen will. Aber es gab ja auch häufig auch Zeiten, in denen man mit Türken ja eigenwillige verbale Verrenkungen verbunden hat. Will ich mal jetzt auch verrenkend sagen.
Also ich würde das nicht jetzt persönlich systematisieren, sowas. Ja. Aber es gab natürlich auch schwierige Zeiten, Tiefpunkte, wenn man jetzt bedenkt, Solingen, Mölln, also da muss man, das war so eine Phase, so eine, vielleicht nicht Bruch, aber wirklich schmerzhafte Erfahrungen in diesem Prozess, der Migrationsprozess. Und dann hatten wir diese NSU-Morde, was auch uns zum Teil auch weiterhin prägt. Das sind wirklich auch so politische sozusagen Zeichen, die von der türkischen Migranten natürlich sehr negativ wahrgenommen wird und die auch insgesamt innerlich berührt. Diesbezüglich auch mit dem Wahlrecht, jetzt doppelte Staatsbürgerschaft, das sind auch diese Diskurse im Jahr 2000, wissen Sie, 1999 war dann diese Kampagne gegen doppelte Staatsbürgerschaft. Und da kamen jetzt in den Zeitungen, wo auch Berichte darüber, hat man auch gesehen im Fernsehen, wo kann ich gegen die Türken unterschreiben und so. Mhm. Das hat natürlich die das Zusammenleben hier zumindest wirklich negativ beeinflusst, muss man sagen, weil die Partizipation insgesamt, also diese politische Partizipation, ist, glaube ich, uns nicht gelungen. Das ist die Problematik. Und ein Teil der Bevölkerung, türkischstämmige Bevölkerung, fühlen sich ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Also und das führt dazu, dass auch solche Persönlichkeiten wie Erdogan das auch benutzt, manipuliert natürlich und instrumentalisiert.
Ja, das ist richtig, da würde ich zustimmen. Ich würde auch wirklich sagen, dass
Ich muss Sie leider direkt unterbrechen, weil wir haben einige Hörer in der Leitung, die würde ich jetzt gerne mal hören. Und wenn Sie es unterstützen wollen, haben Sie es ja auch verstanden. Also wenn Sie der Meinung sind, die Herr Karabögli da gerade geschildert hat, oder sagen Sie zwei Sätze vielleicht schnell.
Okay. Lassen wir es stehen. Ich komme nochmal später nochmal drauf.
Okay. Unser Thema heute in der Redezeit. Scharfe Töne aus Ankara. Wie steht es eigentlich um das deutsch-türkische Verhältnis wirklich, wenn wir mal diese politischen Eisberge da vorne klein machen und sagen, okay, wie sieht es eigentlich wirklich unter den Menschen direkt aus, wenn Sie darüber mit uns diskutieren wollen in der Redezeit, kostenlos wie immer über die Telefonnummer 0800-4417-77, scharfe Töne aus Ankara, wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Michael Recher aus Lüneburg am Telefon, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich möchte jetzt nochmal Bezug auf die Diskussion nehmen und eins doch sagen, und zwar das sich ausgeschlossen fühlen in Deutschland, weil man sich eben als Türke fühlt und in der türkischen Community lebt. Da muss ich sagen, geht es doch auch um die Freiheit, sich zu entscheiden, wo man dann leben möchte, ob in Deutschland oder in der Türkei. Also wenn ich mich sehr ausgeschlossen fühlen würde in einem anderen Land, dann würde ich vielleicht auch wieder zurückgehen nach Deutschland. Und da geht es um Freiheit, und das ist auch eine politische Frage. Und die Freiheit hat man hier in Deutschland. Das finde ich ganz wichtig. Und ich möchte auch noch ganz kurz was Persönliches sagen. Ich habe gerade letzte Woche im Taxi in Duisburg gesessen, mich mit einem türkischen Fahrer unterhalten, und es war super. Wir haben uns total verstanden. Und ich nehme die große, große Mehrzahl der Türken und Kurden und aller, die hier leben, nehme ich wirklich als sehr anständige Leute wahr, mit denen man auch immer wieder viel Spaß hat. Das möchte ich vorweg sagen. Ja. Und jetzt komme ich zum politischen Teil. Und da ist es wirklich so, ich habe keine Lust, mich spalten zu lassen, aber Politik ist immer Vernunft und Emotion. Und wenn ich natürlich jetzt sowas höre wie die letzten Tage von türkischen Ministern, muss ich sagen, da werden Emotionen geschürt und bei mir auch. Ja, so. Aber ich bin vernünftig genug, ihnen nicht das zu geben, was sie gerne möchten, ja, nämlich, dass ich emotional reagiere. Aber ich finde es, also ich frage mich, warum unsere deutsche Politik gegenüber so einem Macho-Gehabe und auch so einer aggressiven Propaganda und Wahlwerbung, ja, die da jetzt stattfindet, das ist auch demütigend, was türkische Minister über uns hier sagen und auch über Leute, über Türken, die in Deutschland leben. Ich meine, wer lebt denn als Türke freiwillig in Nazi-Deutschland? Was ist denn das für ein Vergleich? Ja, also bitte. Ja, so. Und ich frage mich, warum kann man solchen Reden nicht Einhalt gebieten, und zwar auf eine Art und Weise, die jeder versteht. Und da muss ich sagen, was wirklich jeder versteht ist, wenn wir schon damals, als Herr Erdogan in Mannheim seine erste große Rede gehalten hatte, wo er sagte, Integration ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das waren sehr starke Worte, da hat keiner auf politischer Ebene in Deutschland etwas dagegen gesagt, wenn man sagte, wir wollen ja irgendwie keine Konflikte schüren.
Doch,
aber
ich hab
das
was
war
gesagt.
Falsch. Ja, das ist gut. Ich will nur sagen, hätte man damals gesagt, und das kann man vielleicht heute auch noch tun, das ist nämlich meine Frage in die Runde, wie Sie das beurteilen. Man kann sehr wohl eine Bitte äußern. Natürlich ist es so, wir haben Redefreiheit, aber Redefreiheit heißt nicht, dass jeder aggressive und maßlose Propaganda loswerden kann, wie er möchte, oder halt eben Wahlwerbung machen für ein Präsidialsystem. Ich kann nur allen türkischen Wählern empfehlen, nochmal nachzudenken vernünftig, ja, was sie wirklich wählen werden, und dann auch zur Wahl zu gehen. Kann man aber nicht sagen, natürlich hast du Redefreiheit, aber die Reden, die du hältst, die spalten, und das wollen wir nicht. Und ich habe eine Bitte an dich, lieber Herr Erdogan, lieber AKP, bitte redet bei uns nicht. Und dann wäre Herr Erdogan und seine AKP und seine Minister wären dann aufgefordert, auf eine Bitte zu reagieren und Anstand zu beweisen. Ja. Und was wir momentan sehen, ist, dass man, ich fühle mich nicht anständig behandelt, und ich glaube, ganz viele Leute tun das auch nicht. Auf der zwischenmenschlichen Ebene lassen wir uns davon nicht stören, aber ich möchte gerne, dass das auch auf der politischen Ebene anständig läuft. sowohl in Ankara als auch natürlich hier intern. Ne? Mhm. Das ist meine Bitte.
Michael Recher aus Lüneburg, schönen guten Abend noch und schönen Dank vor allen Dingen für Ihre Meinung. Wir haben ähnliche Meinungen auch per Mail bekommen von Klaus Berg zum Beispiel aus Kiel. Der schreibt, die Demokratie existiert in der Türkei schon lange nicht mehr. Warum soll man Verständnis für Ideen haben, die konträr zu den eigenen sind, weil Erdogan seine Fälle davon schwimmen sieht? Nein, es ist irrwitzig, sich auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu berufen, wenn man genau diese bekämpfen will. Dann eine E-Mail von Nicole Kutzner aus Hamburg. Ich finde es nicht gut, dass türkische Politiker in Deutschland um Stimmen für den Wahlkampf sammeln dürfen. Merkel sollte mal die Wahlkampfauftritte verbieten. Wenn das nicht geschieht, dann bekommt dieser Erdogan bloß noch mehr Macht. Und das ist nicht gut. Außerdem finde ich es nicht gut, dass Erdogan für unser Land Nazi-Vorwürfe macht. Erdogan und jetzt kommt's, Trump werden noch für ordentlich Unruhe in der Politik sorgen. Und da wäre es vielleicht besser, wenn Angela Merkel rechtzeitig ein Zeichen setzen würde. Rotraud Görzen-Thiemann aus Pinneberg schreibt, ich finde es erschreckend, wie sich die politischen Verhältnisse in der Türkei entwickelt haben. Wir sind viele Jahre gerne in die Türkei gefahren und fanden die Menschen aufgeschlossen und freundlich. Ich kann jetzt nicht verstehen, wie die türkischen Menschen in diesem Land die Freiheiten und die Demokratie genießen, aber für ihr Land eine Autokratie wünschen. Sie sollten dann doch lieber wieder zurückgehen und unter den Bedingungen des Herrn Erdogan leben. Das sind so ein paar Mails, die wir bekommen haben. Und Lale Akgün hat gerade gesagt, sie ist damals aufgestanden, als es diese Rede von Erdogan gab. Warum tritt die deutsche Politik so wenig auf? Und ist sie wirklich durch diesen sogenannten Flüchtlingsdeal, wie er immer bezeichnet wird, durch diese Verbindung in der Flüchtlingsfrage gefangen in sich selbst und duckt sich wirklich gerne weg, ist so ein Stück weit zum Softologen mutiert?
Ja, aber wissen Sie, es ist ja schwierig für ein so starkes Land wie Deutschland. Man muss sich ja auch mal die Dinge mal in Relation sehen. Erdogan schreit zwar und sagt, also wenn ihr mich wählt, dann werden wir in den nächsten bis 2023 an sechster Stelle der Welt stehen und so weiter. Aber das sind natürlich alles eher Wunschträume. Im Prinzip ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Also die Türkei hat da wirklich im Moment nicht viel zu bieten und es wird immer schwieriger. Und ich glaube, dass die Politik im Moment an der Stelle ganz klar sich lieber zurückhalten will, um zu zeigen, wir gehen uns auf diese Provokation nicht ein. Wo ich halt ganz Schwierigkeiten sehe, und das muss ich auch nochmal sagen, es wird immer so getan, als wäre das eine normale Wahl in der Türkei. Das ist es ja nicht. Mhm. Es geht um einen Systemwechsel. Ich habe mit Leuten gesprochen auf der Straße, die mir sagten, ich sage jetzt mal Ja zu dem Referendum, wenn es mir nicht gefällt, kann ich in 4 Jahren immer noch Nein sagen. Und den Leuten ist nicht klar, dass sie in 4 Jahren nicht mehr Nein sagen können. Das ist nicht eine Wahl. Ich wähle heute die Partei und morgen die andere. Wenn dieser Systemwechsel da ist, dann geht nichts mehr. Und unter diesen Bedingungen müsste man durchaus darüber reden, ob unser Versammlungsrecht, der ein Grundrecht ist, als Abwehrrecht der Bürger gegen den Staat, eben von solchen Leuten wie Erdogan und seiner Konsorten hier instrumentalisiert werden kann für Auftritte.
Christiane Röhling fragt zum Beispiel, sie kommt aus Hamburg-Bergedorf, wenn türkische Politiker in Deutschland für ihr Ja zum Referendum werben wollen, und es ist in der Tat ja kein Wahlkampf, sondern es ist ja eine Werbeveranstaltung für dieses Referendum, dann können sie das gerne tun, wenn gleichzeitig Vertreter der Opposition im gleichen Maß für ein Nein plädieren können. Das ist demokratisch und fair und nimmt den üblen Kommentaren aus der Türkei den Wind aus den Segeln. Christian Buttgereit, gibt es eigentlich eine Opposition, die öffentlich auftreten kann und sagen kann, nee, wir wollen das nicht?
Also es gibt natürlich eine parlamentarische Opposition, vor allen Dingen die CHP, die sozialdemokratische Partei, wenn man das mal so verkürzt sagen möchte, die treten schon auf, die versuchen Herrn Erdogan auch zu stellen und zu entlarven. Heute zum Beispiel hat Kemal Kılıçdaroğlu, der Vorsitzende der CHP, einen Fall genannt eines bulgarischen Politikers, der in der Türkei Wahlkampf machen wollte bei den bulgarischen Türken, die hier leben. Den hat die türkische Regierung nicht reingelassen, der durfte hier nicht auftreten. Also da sollte die Türkei vielleicht mal in den Spiegel schauen, ob sie nicht Deutschland genau das vorwirft, was sie auch selber getan hat. Das sagt eben dieser Oppositionspolitiker. Die HDP, die ja eine für viele Menschen hoffnungsvolle Oppositionspartei war, ist ja mal weitestgehend politisch jetzt ruhig gestellt worden, weil viele ihrer Abgeordneten im Gefängnis sitzen. Und dann gibt es natürlich auch eine außerparlamentarische Opposition, aber diese Menschen trauen sich kaum öffentlich aufzutreten. Gerade nach der Verhaftungs- und Entlassungswelle infolge des Putschversuchs sind die Menschen sehr eingeschüchtert, trauen sich nicht mehr wirklich ihre Meinung zu sagen. Und ich hatte das neulich erlebt bei einer Kampagne bei mir in der Nachbarschaft von Leuten, die für ein Nein geworben haben. Die haben Flyer verteilt und wurden die ganze Zeit auf Schritt und Tritt von 3 Polizisten dabei verfolgt. Das ist natürlich eine Einschüchterungstaktik.
Wir müssen vielleicht diese neue Präsidialsystematik dann nochmal erklären. Werner Breyer zum Beispiel aus Goslar schreibt und fragt, Präsidialsysteme gibt es ja in den USA und in Frankreich. Sie werden als demokratisch eingestuft. Das in der Türkei angestrebte Präsidialsystem wird aber direkt als diktatorisch bezeichnet. Welche Unterschiede begründen denn diese Einstufung als diktatorisch? Fragt jetzt Werner Breyer aus Goslar. Ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, da wird ein Stück weit Demokratie gegen Diktatur eingetauscht?
Naja, das kann man so platt vielleicht schon sagen, denn es gibt in den anderen Präsidialsystemen wie in Frankreich oder den USA noch Kontrollmechanismen. Es gibt in Frankreich sehr starke Verfassungsgerichte. Es gibt in den USA den Kongress und den Senat, mit denen der Präsident zusammenarbeiten muss, um seine Gesetze durchzubekommen. In dem türkischen System wird es so sein, dass der Präsident per Dekret regieren kann, also wie jetzt im derzeitigen Ausnahmezustand. Diese Dekrete haben Gesetzeskraft, zumindest bis das Parlament selbst ein neues Gesetz auf den Weg bringt. Dieses Parlament kann aber vom Präsidenten jederzeit aufgelöst werden. Wenn der Präsident beispielsweise eine Straftat begehen sollte, dann kann das Parlament ihn vor Gericht bringen. Dafür braucht es 400 Stimmen. Aber das geht nicht, wenn er das Parlament vorher auflöst. Also das sind so Beispiele. Außerdem die Richter, die ihn kontrollieren sollen, die werden zum großen Teil vom Präsidenten und von der Regierungspartei gewählt. Also da gibt es keine wirksame Kontrolle mehr. Und das Ganze ist eben auf Erdogan zugeschnitten, hat man den Eindruck. Interessant ist, wenn man Menschen fragt, ja, was ist denn, wenn Erdogan mal nicht mehr ist? Und dann hört man tatsächlich auch Stimmen, naja, dann wählen wir wieder ein anderes System. Aber das dürfte dann natürlich nicht mehr gehen, wenn die Verfassung erstmal geändert ist.
Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. Ich habe 3 Punkte. Das erste ist, das Präsidialsystem in Frankreich kann ein Gesetz gegen den Willen des Parlaments durchgesetzt worden, ist letztes Jahr gerade passiert mit den Sozialkürzungen vom Präsidenten allein. Zweitens, die Todesstrafe wird ja hier auch damit in Verbindung gebracht, die von Erdogan geplante. Es wird hier ganz selten mal erwähnt, dass in Amerika seit Bush, Barack Obama und jetzt auch Trump insgesamt weltweit 3000 Zivilisten durch Drohnen ermordet wurden, ohne jeden Prozess. Sie sind einfach auf einer Liste der zu Liquidierenden. Und der dritte Punkt ist, der Doppelpass, die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein ganz großer Fehler. Die den Doppelpass haben können, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei wählen. Wir waren, meine Frau und ich waren in den 80er Jahren, haben wir 14 Jahre auf den Kanarischen Inseln gelebt. Damals war Spanien zwar in der EU, aber die Kanarischen Inseln waren nur erst assoziiert. Mhm. Und dann wurde uns die Staatsbürgerschaft angeboten. Da hätten wir erst staatenlos aber werden müssen.
Okay, wir fragen mal in der Tat, weil es ja gerade von Ihnen ein Stück weit kritisiert worden ist, dass wir da diese Unterschiede machen zwischen den Präsidialsystemen der USA und auch der Franzosen und dem türkischen Präsidialsystem. Attila Karaböglü, sehen Sie das auch ein bisschen gemäßigter, dieses Präsidialsystem? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind eigentlich auch dagegen, aber gibt es da durchaus auch nachvollziehbare Gründe, warum ein Präsident, gegen den ja schon geputscht worden ist, das muss man ja nun auch mal deutlich sagen, dass der sagt, also ich will mich hier ein Stück weit auch rausheben und noch weiter absichern können und klarer durchregieren?
Also man muss erst mal gucken, was für eine Geschichte der Parlamentarismus in der Türkei hat. Also das Parlament wurde ja 1923 gegründet, aber davor gab es auch in der osmanischen Zeit auch Parlament. Das heißt, wir haben in der Türkei, sprechen wir von 160, 170-jährige Tradition von Parlamentarismus eigentlich, obwohl der Sultan damals auch geherrscht hat, konnte er auch zum Teil einige Gesetze nicht per Dekret einfach umsetzen. Also wir sehen, dass eine Tradition hier seit über 150 Jahren existiert. Mit dieser Verfassungsänderung also wird ein Bruch geschaffen, auch mit der Geschichte der Türkei. Das muss man erstmal sehen. Zweitens, inhaltlich natürlich, wenn man auch anschaut, der Herr Butkereit hat natürlich einige wichtige Punkte auch benannt. Also die Gewaltenteilung ist nicht gewährleistet, ganz im Gegenteil, der Präsident hat komplett die Macht, das Apparat, also Staatsapparat wird von ihm kontrolliert, das Parlament hat kein Votumsrecht, er kann das Parlament auflösen, ja, er ist nicht neutral parteipolitisch, er ist ein Mitglied von einer Partei oder auch Vorsitzender von einer Partei, das heißt, es geht in einen, so ein Parteiregime, perspektivisch gesehen, in der Türkei, wenn diese Verfassungsänderung natürlich durchkommt, was dann am Ende die Demokratie aushebelt komplett.
Ja, Lala Akgün, Sie wollten noch was ergänzen, oder?
Nein, ich denke, all das, was jetzt vorgetragen worden ist oder auch von den Zuhörern nochmal auch genannt worden ist, zeigt ja, dass es schon schwierig ist, dass wir einseitig hier nur Propaganda für dieses neue System hier in Deutschland ertragen sollen.
Unsere Frage heute, scharfe Töne aus Ankara, wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Wir wollen es natürlich nicht nur an der großen Politik aufhängen, wir wollen eben auch noch fragen, und das haben wir ja auch schon getan und haben auch schon ein paar interessante Anmerkungen dazu bekommen, wie ist eigentlich das Verhältnis direkt hier unter den Menschen, den türkischen Menschen und den Deutschen, wie leben sie zusammen, wie kommen sie miteinander klar, wenn sie dazu eine Meinung haben und wenn sie Erlebnisse schildern wollen, wir haben sie auch ein paar schon von Ihnen gehört, 08000 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. Ralf Lehnert aus Kiel, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Darf ich vielleicht nur noch ganz kurz darauf eingehen, was der Vorredner sagte? Ja. Und nur mal kurz darauf hinweisen, dass erstens die USA, dass einige Bundesstaaten eben keine Todesstrafe haben dort, dass es nicht flächendeckend dort herrscht. Und zweitens darf ich ihn vielleicht mal daran erinnern, dass auch die Drohnenangriffe, dass das auf einen offiziellen Kriegszustand der USA beruht, der von der NATO aus mehr oder weniger anerkannt wurde. Und also jetzt also so blanke Anti-Amerikanismen wollte ich einfach nicht so gerne im Raum stehen lassen.
Okay.
Ja, wenn ich mir das anhöre, was da aus Ankara von der Türkei kommt, dann kann ich nur davor warnen, es mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Das ist mir, um es mal ganz platt auszudrücken, zu primitiv. So, das erwarte ich nicht von unserer Bundesregierung, auch wenn es schwerfällt, aber in diesem Fall erwarte ich wirklich Gelassenheit und Überlegenheit. Und ich denke, Merkel, was der Regierungssprecher, was Sie gesagt haben, das ist meines Erachtens völlig in Ordnung. Aber ein Satz klingelte bei mir sehr in den Ohren. Und das war, als er sagte, und wenn Sie mich nicht lassen, dann mache ich einen Aufstand. Und ich finde, da sind die Adressaten ganz klar die Deutsch-Türken oder die türkische Community in Deutschland oder wie man das auch immer bezeichnen will. Und da erwarte ich eigentlich, dass die darauf antwortet und sagt, wir lassen uns von dir nicht instrumentalisieren.
Guter Hinweis.
Das ist denn ich meine, mit den Nazis wissen Sie, ach, da hat mich schon alles als Nazi oder also indirekt oder Deutschland als Nazis bezeichnet, meine Güte. Das nehme ich mittlerweile, oder das nehme ich aus dem Munde von Herrn Erdogan nicht ernst. Aber diese andere Geschichte, das ist eindeutig, da ist ein Vektor, der ganz klar auf die türkische Community in Deutschland zielt. Und ich denke, es ist für sie eigentlich so ein kleiner Lackmustest, inwiefern sie sich jetzt dazu äußert. Und ja, das finde ich interessant, weil es auch kann.
Ja, Herr Karabükli, vielleicht. Dankeschön, Herr Lehnert, aber Herr Karabükli, in der Tat gibt es solche Stimmen in Deutschland, auch von Ihren Landsleuten, die sagen, ja, Erdogan unterwandert uns als türkische Gemeinden, er unterwandert damit aber auch Deutschland und ist tatsächlich die Gefahr schon gegeben, dass wenn es sozusagen von ihm ein entsprechendes Signal gäbe, dass wir hier mit wie auch immer gearteten Aufständen, Protesten rechnen müssten, vielleicht sogar noch schlimmere?
Also das ist gewiss ist der Fall. Also wir haben jetzt momentan Proteste bundesweit sogar. Es finden lokal, auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, Landesebene Zusammenkünfte, die gegen die Verfassungsänderung in der Türkei stimmen werden und die auch in der Community, innerhalb der Community, eine mäßige Kampagne durchführen. Nicht wie jetzt die Regierung, aber sachlich, nicht emotional, sondern was geht denn inhaltlich, was möchte man verändern in der Türkei? Und das ist jetzt bundesweit aktiv. Wir haben heute zum Beispiel eine Presseerklärung gemacht. Da können auch die Zuhörer mal klicken, Internet, tgd.de, auch gegen die Kampagne der türkischen Regierung. Also wir als türkische Gemeinde sehen die Meinungsfreiheit sehr wichtig. Ich bin nicht der Meinung, dass man mit Verboten hier eine Politik machen sollte, weil das den Erdogan und der AKP in der Türkei helfen wird.
Herr Kabel, Sie haben mich jetzt, glaube ich, falsch verstanden. Ich wollte eigentlich mal wissen, ob es stimmt, dass es mittlerweile in Deutschland, das können Sie ja vielleicht auch nur als Außenstehender sagen, aber immerhin ja als Betroffener, dass es schon passiert ist, dass sozusagen die Regierung Erdogan nicht mehr gemäßigte Kräfte nach Deutschland geschickt hat, die möglicherweise auf ein Signal aus Ankara hier in Deutschland für große Proteste sorgen könnten, für Aufstände sorgen könnten, vielleicht sogar für Übergriffe, körperliche Übergriffe, Anschläge, die im Sinne einer wie auch immer gearteten türkischen Politik, offiziellen Politik sein könnten?
Ach so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall können wir, glaube ich, sagen, dass ein Aggressivpotenzial zumindest teilweise da ist. Das sehen wir auch, beobachten wir. Aber wir werden auch natürlich auch in diesem Sinne natürlich auch zum Teil, einige werden auch bedroht, ganz.
Auch ihre Landsleute, ne?
Auch natürlich, ja. Und die haben auch Angst, sich zu äußern, weil natürlich es geht einerseits um ihr Leben hier in Deutschland, aber darüber hinaus, sie haben auch Verwandte, Nachbarn, Mutter, Vater oder Freunde in der Türkei. Und man möchte sie auch über die Schiene auch abschrecken. Und die werden auch zum Teilweise auch sehr enorm bedroht. Das bekommen wir tagtäglich zu spüren.
Ja. Andreas Thomsen aus Bad Zwischenahn hat nämlich sowas Ähnliches geschrieben. Es ist würdelos genug, wie sich bisher deutsche Politik im Schwitzkasten der Flüchtlingsfrage der Politik Erdogans beugt. Es hat nichts mit unseren bürgerlichen Freiheitsrechten zu tun, wenn wir die Vertreter eines Staates hier öffentlich Propaganda machen lassen, während dort gleichzeitig zigtausende Demokraten und Oppositionelle ihrer Existenz und Freiheit beraubt werden. Es ist einfach nur noch Dummheit und Selbstverleugnung eigener Kultur und Werte. Und dann kommt die Frage, bekanntlich üben Türken in unserem Land bereits Druck auf ihre Landsleute aus, die nicht Erdogans diktatorischen Speichel lecken wollen. Wo bleibt da die Wehrhaftigkeit der Demokratie?
Ja, ich muss sagen, ich finde auch ganz schlimm, dass Mails kommen, wo steht, wir rechnen ab. Am 17. April werden wir abrechnen mit euch. Das heißt, die Anhänger gehen davon aus, dass am 16. April das Referendum zugunsten der erdoganschen Politik ausgeht. Und den Gegnern wird jetzt schon angedroht, auch hier in Deutschland, ich weiß das aus persönlicher Erfahrung, am 17. April werden wir mit euch abrechnen. Und das ist natürlich eine Situation, in der Menschen Angst haben, offen auf die Straße zu gehen, gegen Erdogan zu protestieren. Ich muss das nochmal hier klarstellen. Wir haben hier im Moment eine sehr polarisierte Gesellschaft. Wir haben natürlich glühende Erdogan-Anhänger, wir haben aber auch glühende Gegner. Wir haben auch Menschen, die gar kein Interesse mehr haben an türkischer Politik, sich da raushalten. Also wir haben alle Facetten, die möglich sind. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf die Wahlbeteiligung diesmal. Derjenigen, die also sozusagen für das System in der Türkei pro und contra abstimmen werden. Ich rechne mit einer Wahlbeteiligung von diesmal 70-75%. In den letzten Jahren war eine Wahlbeteiligung sehr viel geringer, weil die Leute sich nicht so interessiert haben. Aber da denke ich, werden wir in Deutschland 70-75% haben. Also die Mobilisierung läuft auf beiden Seiten. Das hat Erdogan geschafft mit seinem Auftreten hier.
Trotzdem ja beängstigende Perspektiven, die dann im Raum gestellt haben. Farid Ahmadi aus Hamburg, guten Abend.
Nun, guten Abend. An die Runde. Ich will im Voraus sagen, dass ich weder ein Erdogan-Anhänger bin, noch aus der Türkei komme, aber ich habe die vage Vermutung, dass sowohl von der Moderation als auch die eingeladenen Gästen sozusagen das ganze Gespräch wirklich auf eine Schiene läuft. Und da finde ich, das ist ein bisschen ungerecht. Denn es ist keiner, der auch die, wie gesagt, Vorzüge dieser, sage ich mal, Dämonen, die man mittlerweile zu Dämonen jetzt eben gemacht hat, mal auch erklären kann. Das, was die Beschimpfungen aus der Türkei angeht, ich muss ehrlich sagen, es ist daneben, was diese Nazi-Vergleich geht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass auch von Seiten der deutschen Politiker Erdogan permanent mit Despot, mit Diktatur, mit Terrorpate und in der satirischen Welt der Deutschen sogar, verzeihen Sie mir diesen Begriff, als Ziegenficker betrachtet wird. Diese Form der Diffamierungen, die von deutscher Seite in Richtung Türkei weht, das erwähnt keiner. Als ob dieser Mann, der da sozusagen residiert, kein Gefühl hat und auch kein persönliches Stolz hat, dass er permanent auch von Seiten der Europäer verarscht und beschimpft wird und auch im Stich gelassen wird, auch in Sachen Putsch und so weiter. Sofort nach dem Putsch in der Türkei wurde sozusagen er eben verleumdet, statt, wie gesagt, als NATO-Partner Unterstützung zu bekommen, auch in Sachen der EU-Beitritt. Seit Jahrzehnten werden die Türken, auf Deutsch gesagt, verhascht. Und all diese, sage ich mal, kalter Wind, die aus Europa in Richtung Türkei weht, das erwähnt keiner. Was erwarten Sie von den Türken? Müssen Sie sozusagen bei all dem, was Sie von Europa bekommen, permanent auch gebetsmühlenartig sich Dankbarkeit zeigen? Und darüber hinaus leben in Deutschland 1,5 Millionen Türken, die wahlberechtigt in der Türkei sind. Deutschland ist eine Demokratie. Warum verwehren Sie diese Menschen, die hier leben, ihre Politiker sozusagen bei wichtigsten Referendungen, die in der Türkei stattfindet, den Eintritt? Das ist doch eine Demokratie und so weiter. Und darüber hinaus, sage ich mal, diese ganze Diskussion, die hier läuft, habe ich das Gefühl, dass man, wie gesagt, momentan auf eine Türkei- und Türken-Bashing hinausgeht. Allein wenn ich lese, was in den deutschen Medien geschrieben wird, von Springer Verlag bis in sozusagen allen anderen medialen Landschaften, ich habe das Gefühl, dass hier wirklich eine ganz massive Anti-Türkei- und Türken-Hass gepredigt wird. Es tut mir leid, dass ich das sage.
Nein, es ist ja Polen, Ihr gutes Recht, Polen, dafür ist die Redezeit da. Ne? Also.
Ja, Polen ist ein Land, in dem die Demokratie Stück für Stück abgebaut wird. Aber weil es ein christliches Land wird, nicht massiv angeprangert. Ich möchte Deutschland wirklich nicht wünschen, die Situation der Türkei. Ja? Die Türkei ist ein Land, der wirklich in einer sehr, sehr katastrophalen Zustand sich befindet. Ja? Millionen von Flüchtlingen, Putsch, wirtschaftliches sozusagen momentan ein bisschen Tieftal. Und dann auch Bekämpfung von Gruppierungen, Separatisten und so weiter und ein polarisiertes Gesellschaft und dann auch diese kalte Wind von Europa und so weiter und so fort, der Krieg an zwei Grenzen. Also wenn Sie all diese Verhältnisse, die die Türkei hat, in Deutschland hätten, dann wusste ich nicht, welche Notstandgesetze in Deutschland erlassen werden und wie unsere Demokratie aussehen würde.
Guter Hinweis, Herr Amadi. Ich danke Ihnen für diesen Anruf. Sie haben völlig recht. Darüber sind wir uns durchaus auch im Klaren gewesen, dass wir heute Gäste haben, die natürlich dieses Thema von verschiedenen Seiten aus behandeln, aber dass wir leider in der Tat niemanden gefunden haben, auch im Vorfeld, der jetzt sehr aktiv sich sozusagen auf die Position der Erdogan-Regierung gestellt hätte. Deswegen nochmal die Frage an Christian Wutgereit, der ja nun für uns in Istanbul ist. Ich habe es vorhin aber kurz einmal so im Nebensatz gefragt. Nehmen wir wirklich vielleicht die Türkei und die Probleme, die es in der Türkei gibt, immerhin ja auch einen Putsch gegen das Regime dort oder gegen die Regierung dort, wir wollen es nicht Regime nennen, nehmen wir das vielleicht auch ein bisschen zu leicht und können die ganzen Probleme gar nicht genug einordnen hier in unserem Deutschland?
Ja, es sind vor allen Dingen sehr viele Probleme, mit denen sich die Türkei im Moment rumschlägt. Davon sind natürlich einige hausgemacht. Der Putsch ist natürlich das, was die Politik geprägt hat der letzten Monate. Da wurde ja häufig mangelnde Empathie von europäischer Seite beklagt. Allerdings war das Problem, dass eben unmittelbar nach dem Putsch diese Säuberungs- und Verhaftungswelle begann. Und bevor man da empathisch sein konnte, stand man eigentlich mit offenem Mund dort und hatte überlegt, Moment, was geht denn da jetzt ab? Also von daher hat es die Türkei auch ein bisschen in der Hand gehabt, selber eben durch diese doch sehr breit angelegten Maßnahmen vielleicht etwas an Sympathien und Mitleid für diesen Putsch zu verscherzen. Das zum einen. Natürlich muss man sehen, dass Erdogan tatsächlich jetzt als Folge dieses Putsches versucht, seine Macht weiter auszubauen oder des Putschversuchs richtigerweise. Was der Hörer eben sagte, war ja durchaus bemerkenswert. Natürlich ist es so, dass wir auch immer fragen, was ist denn das Gute an diesem Präsidialsystem? Und man merkt es aber auch bei AKP-Politikern, dass die Argumentationsdecke da sehr, sehr kurz wird. Also der Ministerpräsident, dessen Amt ja abgeschafft werden soll, spricht zum Beispiel davon, dass ein Schiff nicht von zwei Kapitänen gesteuert werden könnten. Nähere Erklärung gibt es dann kaum. Herr Erdogan sagt, das System würde der Türkei Stabilität verleihen, aber wie und warum kann er auch nicht besonders gut erklären. Er sagt, die Bürokratie würde dann wichtige Projekte nicht mehr behindern, aber das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Dann müssten wir nur an unsere Großprojekte denken, wo man manchmal denkt, ja, das können die Türken viel schneller durchziehen, zum Beispiel einen neuen Flughafen bauen, aber da ist bei uns ja die Mopsfledermaus, die auch ihre Lebensberechtigung hat. Also das ist natürlich so, dass die Türkei eben diese Probleme hat und noch viele andere mit Syrien, mit dem Irak, die sind eben zum Teil auch Folge der Politik der vergangenen Jahre und das war eben AKP-Politik.
Einen Hörer haben wir noch in der Leitung, Markus Sager aus Schleswig, guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich wollte sagen, dass man, dass ich durchaus für diese Versammlungsfreiheit bin. Ich finde, die Politiker sollten hier durchaus sprechen dürfen. Und mir gefällt nicht der Unterton, der teilweise gemacht wird von Politikern, dass also die kommunale Politik das einfach verbietet und verhindert aus politischen Gründen. Denn es gibt ja, werden ja durchaus Gründe angegeben, aus Gründen von Sicherheitstechnik etc., warum diese Versammlungen dort nicht stattfinden. Aber man tut teilweise so, wenn ich heute in den Medien höre, ein Daniel Cohn-Bendit etc., als wenn das verhindert wird und aus politischen Gründen. Das finde ich nicht richtig. Also da bleibt also so ein
fader Beigeschmack.
Ja, es bleibt ein fader Beigeschmack. Es ist sowas von Lüge im Raum, die da rumwabert und das finde ich schon mal nicht richtig. Zum anderen, wenn ich Politikern zuhöre, wie dem Elmar Brok von der CDU aus dem EU-Parlament, dass wir ja viele Druckmittel haben, dann frage ich mich, wann setzen wir die eigentlich ein, Druckmittel, um eine Autokratie und zu verhindern? Denn wir haben ja nun nicht, das ist ja nun nicht die erste Eskalationsstufe, die wir jetzt erleben, sondern es gab ja schon viele. Wir haben diesen Völkermord zurückgerudere im Bundestag und Erklärungen. Wir haben die Dinge in Incirlik, unsere Abgeordneten durften die nicht besuchen. Also wie lange unterhalten wir uns eigentlich über das Thema und wie lange wollen wir eigentlich zusehen als Bundesrepublik und auch als EU? Mhm. Wann machen unsere Politiker eigentlich mal was? Und wenn sich eine Frau Merkel vor die Presse stellt und ich glaube, ja, zu den Vorwürfen, ja, Glaube ist ein Wort, das lässt sich so schlecht fassen und das ist so ein Ausdruck von, ja, so richtig sagen und festlegen will ich mich auch nicht. Und dann haben wir diesen furchtbaren Flüchtlingsdeal, ja, weil wir die Flüchtlinge, ja, 3 Millionen Flüchtlinge, die können wir auf 500 Millionen schon gar nicht verteilen, das ist viel zu viel, das schaffen wir alle nicht und die wollen wir auch gar nicht haben, das sehen wir ja.
Also Sie erwarten mehr klare Kante. Ich muss Sie leider unterbrechen, sage, weil wir am Ende der Sendung sind.
Ich erwarte, dass man die Sanktionsstufen anzieht, dass man zum Beispiel eine Reisewarnung rausgibt. Ich erwarte, dass keine deutschen Polizisten mehr Polizei ausbildet in der Türkei. Ich erwarte, dass man dann endlich die Daumenschrauben ansieht, denn nichts ist doch schlimmer letztlich, als wenn wir ein autokratisches oder gar ein diktatorisches System dort etablieren können und damit helfen. Und das gilt natürlich einerseits dort als Partner nach außen der Türkei und natürlich auch für diese Entwicklung innerhalb der EU. Dass man dort also ganz klar argumentieren müsste und denn wir haben es einerseits die Türkei.
Herr Sager, die Sendung ist so gut wie zu Ende. Leider damit auch Sie. Aber interessant, dass Sie uns nochmal ein paar mahnende Worte mit auf den Weg gegeben haben. Möglicherweise hat die auch Sigmar Gabriel gehört, denn er wird ja morgen mit Çavuşoğlu sprechen, mit dem türkischen Außenminister. Und vielleicht gibt es dann ja die ersten richtigen Entwicklungen in eine versöhnlichere Sprache und dann vielleicht auch in ein versöhnlicheres Miteinander, vielleicht auch ein größeres Verständnis untereinander. Scharfe Töne aus der Ankara. Wie steht es um das deutsch-türkische Verhältnis? Scharfe Töne aus Ankara diskutieren haben wir mit Ihnen. Viele interessante Anmerkungen bekommen und mit Christian Buttgereit, dem Korrespondenten im ARD-Studio in Istanbul, mit Dr. Lale Akgün, Diplompsychologin, SPD-Politikerin und Autorin, und mit Attila Karabörklü, er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Ich denke, das Thema wird uns noch weiter begleiten und wir werden häufiger noch über das deutsch-türkische Verhältnis reden und es hoffentlich auch wieder positiver gestalten als in den vergangenen Wochen, manchmal fühlbar. Petra Lehnert hatte die Redaktion der heutigen Sendung. Das Thema morgen in der Redezeit. Was verändert sich mit dem Austritt der Briten aus der EU? Es gibt einen Themenabend, ab 20.30 Uhr schon das Forum und danach diskutieren wir in der Redezeit. Sie können wie immer morgen anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Was verändert sich mit dem Austritt der Briten aus der EU? Wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen einen schönen Abend. Es geht weiter bei uns mit den Nachrichten und danach Play Jazz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.